Ingolstadt feiert und vor allem Daniel Pieter feiert. Und weil er nicht so gerne, wie er immer sagt, im Vordergrund steht, kann er ja schon bei den Nachwuchs vorne anstehen lassen und zum 800. Mal gepunktet und einfach mal den Nachwuchs nach vorne geschickt. Sehr süße Szene, die sich da in Ingolstadt zugetragen hat. Wir sagen erstmal einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen. Ist ja dann irgendwann auch egal, wann ihr uns zuschaut. Auf jeden Fall, dass ihr es mal tut. Das ist die Eishockeyshow. Es ist der 13. Januar 2025. Ein besonderer Tag. Warum? Einfach nur so, weil es die Eishockeyshow gibt. Und was drinsteckt, werde ich euch natürlich auch verraten. Zunächst mal freuen wir uns auf einen Panther zu Besuch. Jetzt könnt ihr kurz noch überlegen, ist es ein Augsburger oder ein Ingolstädter Panther? Ich kann euch sagen, es geht eher um den oberen Bereich in der Tabelle. Wir freuen uns, um es direkt rauszuhauen, auf Wojtek Stachowiak gleich in der Sendung, live bei uns. Und vorneweg auch schon mal gesagt, wenn wir uns um oben kümmern, müssen wir natürlich auch mal uns um die Tabelle unten kümmern. Und deshalb ist die Frage des Tages, der Woche, des Monats, vielleicht ja sogar des Jahres, wer landet auf Platz 14 in der Penny DL in dieser Spielzeit? Und ihr könnt mitmachen, schaut mal, direkt ran ans Endgerät oder vielmehr an den Bildschirm. Ich habe das auch schon gemacht und ich bin alt und ich kann das. Und deshalb ist es gar nicht so einfach, gar nicht so schwer, so ist es richtig. Nehmt den QR-Code und stimmt mit euch, mit uns zusammen ab. Wer wird 14? Da gibt es ja eigentlich nur drei Auswahlmöglichkeiten. Und wir werden das nachher dann auch auflösen. Jetzt lösen wir gleich was anderes auf, aber vorher löse ich auf, wer jetzt schon hier mit mir im Studio sitzt, damit ich nicht nur alleine rede, reicht ja schon. Rick Goldmann ist da. Guten Abend.
Sehr, Mr. QA. Ja. Wie geht's dir? Wie
QR, ne?
Ja, ja, eigentlich QR, aber
ja, es wurscht. Ja, ich kenne nur Q, weißt du, James Bond, da hört das schon auf im Alphabet. Bei Q hört's auf. Das reicht mir schon.
Genügt auch für dich.
Ja, braucht kein A.
Wie bist du ins neue Jahr gestartet?
Puh, ist schon so lange her, warum kommst du jetzt auf die Frage? Bist du auch noch so einer, der ein schönes Jahr, neues Jahr im Februar
wünscht? Weil wir uns bei der Eishockeyshow seit 23.12. nicht gesehen haben und da wollte ich einfach wissen, wie es dir so gegangen ist. Über die Weihnachtsfeiertage, neues Jahr reingestartet, schluppidi-bub.
Du, ist super, ja, mit viel Elan und viel Eishockey. Andere Leute, feine Herren, waren im Urlaub, so wie du. Ich kann mir das nicht leisten, ich muss arbeiten.
Aber ich kann mal darauf hinteasern, dass Sesh hat beim Wintergame, wo wir gemeinsam waren, eine wunderschöne kleine Doku gemacht über das Wintergame. Sollte man sich nur anschauen, ist wirklich schön geworden.
Du hast sie doch noch gar nicht gesehen.
Doch, 15 Minuten dauert das bloß.
Ja, okay.
Das heißt, haben sie alles schneiden müssen.
Okay, Magic Mike ist auch da.
Ich grüße euch.
Mike, darf ich eigentlich mal verraten, dass dein Nachname Meier ist? Darf ich schon, oder?
Darfst du,
weil du heißt immer nur Magic Mike.
Steht auch immer in der Grafik mit drin.
Seit 4 Jahren steht es da.
Aber ich bleib gerne inkognito, was mein Nachname angeht.
Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die Leute denken, du hättest keinen Nachnamen.
Nee.
Ja. So, also, aufgelöst noch nicht die Abstimmung, aber du bist natürlich da auch am Ball. Wer wird 14. in der diesjährigen Penny DL-Saison? Und wir lösen jetzt schon mal auf, direkt vorneweg, bevor wir zu unserem Live-Gast kommen. Wie schaut's aus? Wer hat's gepackt? Der Reimer des Monats Dezember.
Patrick Reimer!
Ich glaube, eine schöne Auszeichnung.
Julius Sumpf nimmt den Schuss. Tor! Julius Sumpf mit dem Powerplay-Tor für Deutschland und die erste Führung. Und ganz ehrlich, für mich vom Bulli weg, wo er das gewonnen hat, zu sehen, der will jetzt was machen in diesem Powerplay.
Super Schuss.
Und dann reicht's, und dann reicht's, und dann reicht's. Deutschland bleibt drin, sichert den Klassenerhalt. Spielt auch nächstes Jahr in der Top-Division. 4:3. Harter Fight bis zum Schluss.
Ja, damit Glückwunsch an Julius Sumpf, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, Glückwunsch an die gesamte U20-Nationalmannschaft und deshalb ist es vielleicht auch für Julius ein bisschen so die Stellvertreterrolle, Rick, beim Reimer des Monats, weil am Ende gewinnt die ganze Mannschaft, ne? Wenn man die Klasse hält, ist es schon insgesamt ein toller Erfolg, natürlich vor allem mit diesem Tor am Ende.
Ja, und es war auch knapp, dass man letztendlich das Viertelfinale nicht erreicht hat. Wenn man hinschaut, Deutschland hat sich da wirklich gesteigert. Im zweiten Spiel gegen Finnland, dann Kanada, dann knapp verloren im Entscheidungsspiel gegen Lettland. Das war schade, aber da hat Lettland zuvor gepunktet. Deswegen war es wichtig, dass man gegen Kasachstan im Abstiegsspiel, wir haben jetzt den Siegtreffer gesehen von Sumpf, dass man da nach einem 3-1 Rückstand mit 3 Powerplay-Tore noch den Turnaround schafft. Also das glaube ich auch, dass das, auch wenn Sumpf da herausragend war, zuvor schon 2 Assists, dann noch den Treffer dazu, glaube ich insbesondere, dass das wichtig ist fürs deutsche Eishockey, dass die U20-Nationalmannschaft weiterhin A-klassig ist. Und der Preis, der bleibt ja nicht hier dann quasi stellvertretend in Europa.
Der geht über den Teich rüber, so denn es. Da spielt Julius Sumpf. Du kannst uns das Magic vielleicht nochmal kurz zeigen. Also das ist natürlich der legendäre Alfred Preisschnauzer, der auch jetzt über den Teich geht. Wie genau, wo fliegt er hin?
Nach Moncton. Julius Sumpf spielt gerade in Moncton. Wer sich fragt, wo das ist im Osten Kanadas. Ich habe mal eine berühmte Seite hergenommen, um das zu zeigen. Hier ist Deutschland, da ist, Moncton, der rote Dot, quasi in New Brunswick, Kanada. Da spielt er aktuell und da schickt man es rüber per Brieftaube oder was uns einfällt. Vielleicht, Goldi, bist du auch mal drüben wieder
mit dem Schiff. Da bin ich selten.
Guter Kapitän.
Ist die, wo er spielt, vielleicht kurz zur Aufklärung, Quebec Junior Major Hockey League. Andersrum heißt es Junior Major Junior Hockey League, so rum ist es. Bei den Moncton Wildcats. Ist letztes Jahr nicht gedraftet worden, aber vielleicht hat er dieses Jahr hat gut gepunktet. 7 Punkte in 5 Spiele, hat da aber am 13. Platz erreicht. Vielleicht wird er dieses Jahr noch gedraftet.
Ja, und er hatte vor 2 Tagen Geburtstag. Also wenn das kein Geburtstagsgeschenk ist, was da verspätet von uns auf die Reise geschickt wird, dann weiß ich es auch nicht. Also Glückwunsch dazu und dann nochmal der Aufruf auch an euch, mitzumachen natürlich in dieser Show, nicht nur was die Abstimmung betrifft, rund um die Frage, wer wird 14. in der Penny DL am Ende der Saison, sondern auch, vielleicht habt ihr eine Frage Richtung Studiogast, Richtung Stacho, der gleich hier reinmarschieren wird. Dementsprechend, wie ihr das kennt, immer mitmachen über die WhatsApp-Nummer oder natürlich auch über unsere YouTube-Kommentarleiste 0175 940 5143. Soweit die Nummer, könnt ihr uns eine Nachricht schicken. Ja, und dann würde ich so sagen, im Karneval sagen wir doch immer, wollen wir einen reinlassen, ne? Machen wir, oder?
Du sagst
es. Guck mal, da fällt ihm schon das Handy runter, Rick Goldmann. Also, dann hereinspaziert und wir freuen uns auf Wojciech Stachowiak von den Ingolstädter Panthern vom Tabellenführer. Guck mal, mit dem richtigen Swag. Schönen guten Abend.
Hallo, servus.
Schön, dass du da bist. Im offiziellen Panther-Dress, sehr gut. Frage vorneweg, weil du hier so reinmarschierst, auftrainiert oder ist das die breite Brust des Tabellenführers?
Ja, das ist viel Training dabei auf jeden Fall.
Beides wahrscheinlich.
Aber ja, es fühlt sich gut auf jeden Fall ganz oben zu stehen.
Das denke ich mir. Das macht schon was mit einem Spieler oder auch mit einer Mannschaft, wenn man das jetzt auch so wie ihr eigentlich über einen gewissen Zeitraum ja schon genießen kann. Wie spielt es sich? Wir kommen noch detailliert auch auf die Art und Weise, wie Ingolstadt spielt, aber wie spielt es sich gerade auch so ein bisschen von oben weg, will ich mal meinen, auch wenn natürlich Berlin immer mal wieder drückt?
Spielt man viel Selbstvertrauen auf jeden Fall. Spielt man leichter, wie es man bei uns auch sieht. Wir glauben immer daran, dass wir irgendwie auch von 3-0 oder was im letzten Ritt zurückkommen. Mhm. Wir haben sehr viel Selbstvertrauen und wir wissen, dass jedes Spiel eigentlich gleich hart sein wird für uns. Weil halt, wenn man ganz oben steht, hat man schon ein Ziel am Rücken. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut, wie ich schon gesagt habe.
Das denke ich mir. Habt ihr ja auch gezeigt, dass ihr zurückschlagen könnt und auch Rückstände entspannt wegmoderieren könnt, wie ich sagen würde, aber ihr spielt sie locker weg, hat das Spiel gegen Köln, glaube ich, auch wieder gezeigt. Rick, wir wollen aber natürlich auch noch ein bisschen tiefer gehen heute, auch was die Karriere von, muss ich eigentlich jetzt Wojo oder Wojo sagen? Ist ja immer die Frage, ne? Die Wojo, Amis sagen eher Wojo, oder? Schon häufiger wird das benutzt,
oder?
Ja,
das ist eigentlich ein Spitzname ist in Amerika, also von amerikanischen Trainern und so gekommen, deswegen kommt schon Wojo eher vor. Aber wie ihr wollt, das überlasse ich euch.
Okay, also wir wollen natürlich über deinen Werdegang auch sprechen, aber auch um die Art und Weise, wie Ingolstadt momentan Eishockey spielt. Rick hat sich da auch ein paar Szenen nachher vorgenommen, um da ein bisschen tiefer reinzugehen, was so das System ist, die Idee dahinter. Hat ja auch viel mit Geschwindigkeit zu tun und wir nehmen auch die Pace auf, würde ich sagen, Goldi. Und quatschen aber mal vorneweg auch über einen Mann, der ja einen besonderen Werdegang hat, würde ich sagen. Ist jetzt auch nicht die klassische 1x1, Eishockey, Laufbahn. Du bist relativ früh ja auch nach Deutschland gekommen. Auf der anderen Seite würden einige sagen, unglaublich früh, weil, lass uns vorne anfangen, bist ja ursprünglich aus Danzig.
Genau.
Family ist ja auch noch da, ne?
Ganze Familie in Danzig, ja.
Auch die Wertigkeit dieses Ortes, für dich werden wir auch noch hoffentlich drüber sprechen. Aber du bist mal irgendwann dann mit 11, glaube ich, Richtung Weißwasser gepilgert und hast da irgendwie angefangen, deine Eishockey-Karriere dann in Deutschland auch zu starten. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich finde das unglaublich, weil mit 11 wusste ich noch nicht mal gefühlt, wie ich heiße. Wie hast du das gemacht? Du hast auch noch Eishockey gespielt dann dabei. Was war das für ein Leben?
Ja, das war mal. Auf jeden Fall kein einfacher Weg. Also einzigartig auf jeden Fall, würde ich sagen. Mit 11 musste man schon alleine kochen und alles für sich selber vorbereiten. Und ja, meine Mutter sagt immer, dass sie das nicht nochmal machen würde. Aber ja, das war ein Schritt auf jeden Fall, den ich machen musste, um dann in Eishockey erfolgreich zu sein.
Weil Eishockey in Polen damals einfach das nicht dir hätte bieten können, was
ja, ich, also
Deutschland offenbaren könnte?
Meine Familie und ich hatten auf jeden Fall das Gefühl, dass das nötig ist, dann den Schritt nach Deutschland zu machen.
Ja.
Und ja, ich wusste von ganz klein an, dass ich Profi-Eishockey-Spieler sein will. Und ja, es war eine einfache Entscheidung am Ende.
Ja, da einfach, wollte ich aber schon beeindrucken, hin, ja. Goldi, ganz kurz, weil du hast das ja auch hinter dir, was er gerade sagt, ja auch die Mama, die dann auch sagt, okay, heute würde ich es vielleicht nicht mehr machen, aber damals habe ich gesagt, Junge, geh mal und verfolge deinen Traum. Da muss man als Eltern ja auch loslassen können, ne?
So einfach war das nicht, leider.
Ja, okay, waren viele Diskussionen am Küchentisch.
Ja, oder? Da musste der Papa schon ziemlich oft mit der Mama diskutieren. Aber, okay,
also der Papa war immer pro und sagte, mach das, Junge, und die Mama hat eher gesagt, so behütet.
Ja, die Mama war ein bisschen vorsichtig,
okay. Hat
dann,
Aber lass noch mal zurückgehen. Du bist in Danzig zum Eishockey gekommen. Und es war ja ursprünglich gar kein Eishockey, glaube ich.
In Danzig?
Ja. Du hast doch ja mit einer anderen Sportart begonnen, oder?
Ah, stimmt. ja, war Eiskunstlauf am Anfang, ja. Mein Dad war Eiskunstläufer, wo er von ganz klein bis 20 war. Mhm. Dann hat meine Schwester auch mit Eiskunstlauf angefangen, musste dann wegen der Verletzung aufhören und ja, ich dann letztendlich auch mit fünf angefangen, dann 2 Jahre das durchgemacht und ja, letztendlich, wo mein Dad angefangen hat, ein bisschen Hobby-Eishockey zu spielen, hat er mich ein paar Mal zum Training mitgenommen und ich habe mich einfach in den Sportart verliebt und ja, so ist das zustande gekommen.
Und dann war für dich auf einmal klar, dass du daheim sagst, komm her, in dem jungen Alter, ich gehe alleine ins Ausland.
Ja. Ja, das war, also ganz alleine war es vielleicht nicht. Ich hatte einen Kumpel dabei, der leider nur 6 Monate ausgehalten hat.
Aber ein Eishockey-Kumpel.
Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, ich war mit ihm in der Klasse, seit der ersten Klasse. Und ja, da war ich mit ihm 6 Monate da. Dann ist der dann heim und ja, den Rest des Zeites war ich alleine.
Mhm. Krass, weil das ja auch nicht um eine Ecke ist. Also Weißwasser-Danzig, ich habe nochmal nachgeschaut, das sind bestimmt 500-600 Stunden, also ja. 500-600 Kilometer sind das schon. Das ist ja nicht so, als wenn wahrscheinlich Mama und Papa irgendwie dauerhaft mal vorbeigefahren sind und geguckt haben, was macht da eigentlich so der Junge?
Ja, jeden Tag vielleicht nicht, aber im ersten Jahr waren die auf jeden Fall sehr oft da. Okay. Ich würde mal sagen, dass mein Dad jede Woche da war, was mir auch sehr viel geholfen hat, die Unterstützung von denen zu haben. Ja, es hat auf jeden Fall viel leichter gemacht.
Interessante Zeit.
Interessante Zeit, vor allem ist es dann weitergegangen. Du bist ja quasi vom Weißwasser nach Krefeld, nach Mannheim, das alles noch im kompletten Nachwuchsbereich. Mhm. Wie hat sich das für dich ergeben? Ich meine, du hattest ja keinen Manager zu diesem Zeitpunkt.
Ja, das war irgendwie, also kann mich nicht genau erinnern, muss ich ehrlich sagen, weil das irgendwie alles ziemlich schnell ging. Aber ja, ich habe immer den Schritt nach vorne gesucht. Deswegen jetzt von Weißwasser nach Krefeld, dann von Krefeld nach Mannheim, war immer so ein Step-up. Und ja, am Ende finde ich, dass ich auf dem Weg die guten Entscheidungen getroffen habe und dass ich jetzt hier stehen kann.
Ja. Wie weit hat dich das auch als Person, als Persönlichkeit ausgebildet, früh weggegangen zu sein, vielleicht auch früh Entscheidungen zu treffen, die andere Kids in dem Alter auf keinen Fall treffen müssen. Nicht nur, was den Sport betrifft, nämlich zu trainieren, zu bowlen und auch ja, sich in eine Mannschaft zu integrieren, ins Training reinzubeißen, sondern eben auch ja persönlich Dinge mal zwischendurch im Tagesgeschäft zu entscheiden, ob es beim Kochen anfängt oder ja einfach nur mal irgendwie, weiß ich nicht, was aus der Apotheke holen, whatever. Wie viel hat das mit dir gemacht und wie sehr bist du vielleicht dadurch auch gereift?
Ja, da wird man sehr schnell erwachsen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, wenn man mit 12 oder mit 13 schon die ganzen Entscheidungen treffen muss, was normale Leute mit 18 oder mit 20 treffen, ja, verändert es auf jeden Fall den Menschen. Und ja, das hat mir auch sehr viel im Leben geholfen, würde ich sagen. Ja, ich musste mein eigenes Geld dann auch beherrschen.
Ja. Und man lernt mit Geld umzugehen, ne?
Ja, ja, genau. Das war jetzt nicht, man muss ja lernen, dass man mit 12 jetzt nicht einfach die 200 Euro, die man bekommt, dann sofort für Süßigkeiten ausgibt, sondern muss dann selber, wie gesagt, für sich kochen, Wäsche machen und im Großen und Ganzen hat es auf jeden Fall mein Leben schon viel leichter gemacht in den Jahren danach.
Diese Eigenständigkeit, die du jetzt beschreibst oder die du damals gelernt hast, ist das vielleicht jetzt noch was, wo du sagst, du erkennst es selber, dass du da anderen Menschen oder Spielern vielleicht auch einen wahnsinnigen Vorteil hast?
Gegenüber? Ja, einen Vorteil vielleicht nicht. Also man merkt schon manchmal, wenn ein junger Spieler kommt, der sich nur mit Pesto reinhaut, dass man sich da schon ein bisschen Vorteil hat, dass man schon kochen kann. Aber die Mehrheit von den Spielern wird dann wahrscheinlich mit 16 oder mit 18 ausgezogen haben. Und dann, das sieht man auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man das schon kennt.
Interessant, weil ja auch vieles dafür spricht, dass man dann möglicherweise auch eine Entscheidung, dann auch mal irgendwann rüber zu gehen in die USA. Rick hat es ja gerade schon beschrieben, wie das so in der Jugend, alles noch U-Mannschaften für dich so vorangegangen ist. Dann auch Krefeld, Jungadler war ja gerade ein Thema. Und irgendwann bist du ja dann auch mal rüber nach Nordamerika. Mhm. Mit, ich glaube, 18 warst du da, ne?
Mit 18, genau. Ja.
Wie hat sich das entwickelt? Goldi hat es ja auch gerade gefragt, so ergibt es ja auch nicht von selbst, wenn man vielleicht gar nicht jetzt die ganz große Connection hat, oder war das dann eher schon, dass du Hilfe hattest von Management oder von einer bestimmten Person? Oder wer hat das für dich so in die Wege geleitet? Wie kam das?
Also ich glaube mit 17 habe ich angefangen mit Martin Andrzejczyk zu arbeiten. Mhm. Da hat er mir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel geholfen, wie das dann weitergegangen ist in die USA.
Den hatten wir übrigens auch schon mal hier zu Gast vor gar nicht so langer Zeit.
Das, ne? Habe ich auch gesehen,
ja. Wir sehen gerade Bilder von der Michigan State University, als du da gespielt hast von dir. War ein schönes Posebild vorher da mit dem Stock.
Ja, das die Media Days von denen waren auf jeden Fall speziell, würde ich sagen. War immer viel los, immer viele
Posen. Ich meine, das ist ja NCAA, ne?
NCAA, genau.
Michigan State, das ist ja eine monsterfette Uni. Das ist ja eine der absoluten Top-Sport-Unis auch da drüben. Wer sich da nicht auskennt, der kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist ja, was ist das für ein Life gewesen, auch das so in dieser Größe wahrzunehmen? Das sind ja unglaubliche Dimensionen, da steckt ja brutal viel Kohle hinter, schon auch im College-Sport.
Wie war das da für waren dich? 55.000 Studenten in so einer richtig kleinen Stadt. Alle waren mein Alter. Das war auf jeden Fall verrückt, was zu erleben. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß in der Schule gehabt.
Musste man auch mal ab und zu mal sagen, ich gehe heute mal nicht auf eine Party, ne? Weil die sind ja auch jeden Tag eigentlich. Ab und zu
musst du mal absagen.
Ja, mehrere am Tag. Das ist wie bei Rick, das ganze Leben ist Party bei ihm.
Ja, verstehe, ja. Muss ja Spaß machen, oder? Ja,
natürlich. Ja. Einer muss ja was vorne weg haben. Dieses College und diese Auslandszeit, die du da gehabt hast, ich meine, das ist ja der nächste Schritt zur Selbstständigkeit. Manche trauen sich den nie machen, aber das ist ja, schaut ja schon so aus, ob du das wirklich gepiekt hast in deiner Jugend und immer die neue Herausforderung gesucht hast.
Ja, also ich wollte auf jeden Fall nicht in einer Stelle stehen bleiben. Wie gesagt, also ich glaube, dadurch, dass ich auch früh ausgezogen bin, hat das im Wechseln in den USA schon viel leichter gemacht. Weil ich das schon kannte. Also es war klar, andere Kultur, anderes Essen, alles mögliche war anders, andere Sprache, aber genau dadurch bin ich schon mit 11 durchgegangen und es war letztendlich, hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen.
Wie du rübergegangen bist, du hast Jahre davor in Mannheim unter anderem mit Stützle gespielt, unter anderem mit Seider gespielt, die damals schon so ein bisschen einen großen Namen gehabt haben und nicht komplett gehypt wurden. Aber wie du rübergegangen bist, auch ins College, war das für dich in erster Linie so, dass du sagst, ich möchte eine Ausbildung fertig haben, oder war es eigentlich so, dass du sagst, ich setze da zum richtig großen Wurf, nämlich der NHL an?
Ja, das war auf jeden Fall das Ziel. Also klar wollte ich beides machen. Der Plan war, wie gesagt, beides zu machen, aber im Großen und Ganzen war das Ziel, dann in die NHL zu kommen. Ich bin dann, wo mit Corona angefangen hat, dann zurückgekommen, deswegen hat es nicht wirklich so geklappt, wie ich wollte. Mhm. Ich bin auf jeden Fall für die Zeit da sehr dankbar und auf jeden Fall sehr viel gelernt dort.
Also hat im Umkehrschluss, Corona bewirkt, dass du auch eine Veränderung herbeiführen musstest. Also hat Corona am Ende des Tages auch deinen Karriereweg beeinflusst, kann man ja schon so sagen. Sonst wärst du vielleicht noch nicht in Deutschland gelandet, Fragezeichen, zum Zeitpunkt?
Es war auf jeden Fall ein Teil von der Entscheidung, aber ja, es waren noch paar andere Gründe. Im College ist leider nicht so gelaufen, wie ich mir es gewünscht habe. Deswegen habe ich auch einen Wechsel gebraucht, um einfach ein bisschen Frische reinzukriegen. Ja.
Lass doch über diesen Wechsel vielleicht mal ein bisschen sprechen. Das war im Jahr 2020. Ja. Larry Mitchell war damals, glaube ich, Sportdirektor. Mhm. Doug Shedden war Trainer. Tim Regan war Assistant Coach. Wie ist der Kontakt zustande gekommen und warum Ingolstadt damals?
Es war alles ziemlich schnell passiert, muss ich sagen. Die Entscheidung, dann zurück nach Deutschland zu gehen, es war, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen, wo ich dann schon einen Vertrag unterschrieben habe. Ingolstadt hat sehr gutes Angebot, nicht nur vom Geld, sondern halt, wie die mit mir geredet haben, wie die mit mir umgegangen sind. Und
wer war das? Wer hat dich da kontaktiert?
Larry. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen und den Wechsel habe ich auf jeden Fall gebraucht. Letztendlich ist es, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, am nächsten Tag war ich schon im Flieger. Das war auch das ist auch eine ziemlich wilde Geschichte. Weil ja, die ganze Reise hat 28 Stunden gedauert, weil ein paar Flüge abgesagt wurden. Dann bin ich.
Das war jetzt zur Peakzeit von Corona, wo schon gerade mal klar war, dass man hin und her fliegen kann.
Ja, das war noch kurz davor, aber okay. Das war, glaube ich, noch wegen Wetter, wo das alles abgesagt wurde. Aber ich bin dann nach Warschau geflogen und dann sollte ich noch einen anderen Flieger nach München nehmen. Und der wurde 3-mal abgesagt. Dann hat meine Schwester mich nach Ingolstadt gefahren, 8 Stunden lang. Wir sind um 6 Uhr angekommen und 8 Uhr war Training. Also,
die hat dich gefahren mit dem Auto, dann ja. Von Warschau?
Ja.
Okay.
Also, und dann 8 Uhr Training und dann ohne Schlaf ist alles gemacht. Deswegen,
das ist aber Geschwisterliebe hier, vom Feinsten, sehr stark. Okay. Ja.
8 Uhr in der Früh habt ihr Training gehabt?
Ja, um 8 Uhr in der Früh müssen wir da sein.
Ja, okay, ja. Stimmt.
Okay. Das ist anders als zu deiner Zeit noch, damals von vor 40 Jahren. Da wurde noch Mittag trainiert.
Da ist Mittag trainiert
worden. Du musst mal mitgehen mit der Zeit, mein Freund.
Ist keiner rausgekommen um die Uhrzeit.
Aber ganz kurz, bevor wir auch zu ein paar Fragen
lange im Fitnessstudio waren.
Aus der Community kommen, nochmal zu dem Gefühl vielleicht, Ingolstadt den Vertrag zu unterzeichnen, war ja dann dein erster großer Vertrag, kann man ja so sagen, ne? Wo du sagst, okay, guck mal hier, das ist mein Gehalt, jetzt weiß ich so ein bisschen, dass man mit dem Sport auch vielleicht auch ein paar Euro verdienen kann. Was war das für ein Feeling damals, so dieses erste Mal unter so eine Summe was signiert zu haben?
Ja, da hat man sich schon ein bisschen wie ein König gefühlt, muss ich sagen, obwohl das jetzt nicht irgendwie so sehr viel war, aber das ist das erste Mal, wo man so selber Geld verdient. Obwohl ich im College war, haben wir auch durch Stipendium auch ein bisschen Geld bekommen. Das war alles für Wohnung und Essen. Ja. Und,
weil offiziell kriegt man ja kein Geld. Man darf ja nur Geld für Kostenentschädigung ist es sozusagen. Genau.
Und, Expenses. Und jetzt auf einmal spielt man mit Visier, spielt man vor ausverkauften Halle und die Fans sind auf jeden Fall auch ein bisschen anders hier als in den USA. Sind viel verrückter, viel lauter.
Und es reicht für mehr als nur Süßigkeiten, das ist auch klar, ne? Im Vergleich zu Weißwasser früher.
Genau. Und der Titel der Folge ist jetzt auch klar. Nachdem du dich wie ein König fühlst, ist es der König von Ingolstadt. Hast du selber hingelegt?
Danke sehr, auf jeden Fall. Hast du
hingelegt? So ist er. Er legt einfach den Gästen irgendwas in den Mund, was sie gar nicht hören wollen. Aber ich habe gesagt Community und die betreut Magic Mike mit Nachnamen Meyer, wie ich festgestellt habe. Habe ich heute auch gelernt. Magic. Was kommt denn an rund um unseren Studiogast heute?
Es kommt viel an auf jeden Fall. Also die Leute wollen viel wissen und jetzt habe ich mal ein bisschen sortiert und würde 2 Fragen rausnehmen. Einmal vom Basti, die erste, neben wem du im Bus... Nee, einfach nur Basti. Ach so, okay. Also Nachname weiß ich nicht. Ist wie bei mir. Das kommt ja später raus. Neben wem du im Bus bei Auswärtsfahrten sitzt. Und die zweite Frage anschließend, du hast ja mit Tim Stützel und Moritz Seider bei den Jungadlern gespielt, ob du immer noch mit denen Kontakt hast. Die Frage ist vom Kommentator.
Also im Bus sitze ich neben Fabio Wagner. Das hat es auch erst seit diesem Jahr. Letztes Jahr war das der Philipp Kraus. Mhm. ja, zu der Frage kann man nicht viel mehr sagen.
Ist das dann ein Aufstieg im Bus zu so einer Ingolstädter Legende?
Ja, wo sitzt du denn? Ganz vorne, in der Mitte,
eher hinten? Ich bin ganz vorne.
Ja, ganz vorne an der Glasscheibe?
Ganz vorne links an der Scheibe, ja.
Aber weil du ganz hinten nicht sitzen kannst? Oder?
Ja, bei uns ist ein bisschen aufgeteilt. Bei uns sind die Deutschen vorne, die führen an und dann sitzen die Ausländer
hinten. Ach so, siehst du. Und was macht ihr dann den ganzen Tag im Bus?
Ja, wir spielen ganz viel Karten. Auf jeden Fall. Schnaps ist ja das Spiel Nummer 1 bei
wie
uns.
Wie bitte?
Schnaps.
Ah, okay. Noch nie gehört, aber ja. Gehört.
Ja, aber das ist auf jeden Fall, ja. Daniel Peter gewinnt da auf jeden Fall sehr viel.
Ja, aber das ist ein klassisches Eishockey-Kartenspiel, muss man jetzt
ja,
dazu
ich kenn's
sagen.
Ja, ich kenne es ja nicht. Weil
du kennst das nicht? Nee.
Hat nichts mit Trinken nicht zu tun. Gesessen,
ne? Hat nichts mit Trinken zu tun, so wie du das denkst. Kurz mal angefixt gewesen. Ist tatsächlich ein relativ einfaches Kartenspiel. Ja. Kann man aber auch gut Geld verlieren.
Ja. Und hat nichts mit Schnaps zu tun.
Kenn ich.
Zahlst du eher oder gewinnst du eher?
Ja, also schon ein paar Mal gewonnen, aber wenn man sich mein Paper anschaut, sieht man den Namen Daniel Peter ziemlich oft, leider. Ja. Also,
ja. Auch da hilft dann die Länge der Karriere wahrscheinlich.
Ja, da hat sehr viel
Erfahrung mit rein. Ja.
Genau, und hast du noch mit Tim Stützle und Moritz Seider Kontakt? Also vielleicht jetzt abgesehen von der Nationalmannschaft, wenn man sich da sieht.
Ja, es, also nicht wirklich, würde ich mal sagen. Also klar, letztes Jahr, vor 2 Jahren war der Mo bei der WM dabei. Ist auch gut, dass man sich dann wieder sieht. Mhm. Aber ja, ist schon lange her. War in den letzten Jahren leider nicht so viel. Ne?
Aber Handynummer noch da.
Handynummer noch da.
Das ist aber die Frage, wer ist der berühmteste oder die berühmteste Handynummer in deinem Endgerät, ne?
Mein Handy, ja. Wahrscheinlich der Tim. Wahrscheinlich der Timmy, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Vielleicht kann ich deine Nummer holen, dann bist du das.
Ja, da bin ich dann.
Weit von. Jetzt hast du noch einen Reifen aufpumpt, du. Das werde ich die nächsten 3 Monate hören.
Und ich wollte eigentlich nur mit der Anfangsfrage, ob er auftrainiert hat, nur wissen, ob er mir noch ein paar Übungen zeigen kann. Aber wenn er mich selber so aufpumpt, dann brauche ich gar keine Übungen mehr machen. Das geht von alleine.
Und du hast ihn ja wirklich gesehen, wie er draußen Liegestütz gemacht hat, bevor er hier reinkommt. Man hat es durch die Glasscheibe gestimmt, Stachel, wie du Liegestütz gemacht hast.
Ja, deswegen ist er die Brust.
Ja, der Muskeltonus ein bisschen hochpushen, das ist der alte Trick, genau. So. Herrlich, wie kriegen wir jetzt die Kurve, du?
Komm einfach weiter, wir waren im Paradejahr quasi, wie du Silbermedaille geholt hast, wo du später Nationalmannschaft gespielt hast. Lass uns mal in dieses Jahr reingehen, 22, 23, auch bei Ingolstadt. Das war ja eigentlich dein Durchbruchjahr, wenn man so möchte.
Ja.
Wir haben ein brutal gutes Jahr gespielt, wenn du da zurückblickst. Was würdest du sagen, war so der Grund, dass das auf einmal so durchgestartet ist?
Ja, ich habe da auf jeden Fall sehr, sehr Vertrauen vom Trainer bekommen.
Mark French war da neu?
Mark French, das war auf jeden Fall ein guter Neustart für die ganze Mannschaft. Ich habe das halt ein bisschen gebraucht, dass der Trainer mit mir redet, mir sagt, was er von mir braucht. Und genau das habe ich dann letztendlich gemacht und dann hat sich auch zurückgezahlt. Die Saison werde ich auf jeden Fall nie vergessen, weil das mich so ein bisschen auf die Map gebracht hat und war sehr knapp am Ende, muss ich sagen. Ja.
Vizemeister, war das wie im Rausch, auch mit dem, was ja dann mit der Nationalmannschaft auch noch kam?
Wie nochmal?
War das so ein bisschen wie im Rausch zu spielen einfach?
Ja, das war, wir haben auf jeden Fall vor der Saison, klar will jeder Meisterschaft gewinnen, aber dass man sich vor der Saison schon vorstellt, dass man im Finale steht und dann kurz danach schon zur WM fährt. Das war schon auf jeden Fall ein Traum. Und das habe ich auf jeden Fall dann genossen, wo es dann auch passiert ist. Ja.
Am Ende Silber, weil wir gerade hinter uns hier oder hinter dir den Chefcoach sehen, Mark French. Was ist die besonders oder sagen wir mal die herausstechendste Qualität von Mark French?
Kommunikation, würde ich sagen. Kommunikation, Ruhe. Das sind so die 2 Sachen, die wie ich ihn beschreiben könnte. Er redet mit jedem Spieler. Jeder weiß ganz genau, was er tun soll oder was er für eine Rolle in der Mannschaft hat. Und im Spiel gibt es auch keine Panik. Deswegen,
Weil der Rick das gerade gesagt hat, auch dieses was war der Grund? Du hast das gerade so ein bisschen beschrieben, warum du da so durchgestartet bist, 22, 23. Die Frage ist ja immer, auch im Sport zählt sehr oft Timing. richtige Person an welchem Ort zu welcher Zeit? So möchte ich es mal beschreiben. Würdest du sagen, du wärst auch unter einem anderen Trainer so durchgestartet oder war das einfach in dem Moment die perfekte Symbiose mit der perfekten Art, wie er auch Eishockey spielen lassen wollte, die auch zu deiner Personality und zu deinem Eishockey-Stil gepasst hat?
Ja, das ist immer schwer zu sagen, was hätte er sein können, aber ich habe ihm auf jeden Fall sehr viel zu bedanken. Das Spielsystem von ihm war eigentlich perfekt für mich. Er wollte schnelles Eishockey spielen. Schnelles und das neue Eishockey, würde ich mal sagen. Wir hatten auch das Glück in dem Jahr, dass jeder Spieler hatte sein Top-Jahr. Das hat mir dann auch natürlich letztendlich geholfen, dass ich da auch mit den Top-Spielern spielen konnte und mich so entwickeln konnte.
Wir können ja vielleicht auch mal den sportlich Verantwortlichen hören, Tim Ring, der, glaube ich, auch eine interessante Meinung zu dir hat, weil er logischerweise das Ganze jetzt auch mit beobachtet hat über die Jahre. Und ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, durchaus voll des Lobes ist.
Ich glaube, mit Wojo war das diesen typische junger Spieler bei uns. Der hat eine ganz andere Rolle, wo der angekommen war, als vierter Block. Mittelstürmer, Außenstürmer. Der war vielseitig, sehr viel Geschwindigkeiten und er hatte sehr guten Geduld gehabt. Der hat nicht nur geduldig, aber der hat auch sehr gut entwickelt, weil der die Leidenschaft und der Biss hat durchzusetzen. Und momentan bei uns ist er natürlich ein Top-Stürmer für uns. Ein absolut Eckpfeiler, Leistungsträger und Leader für unsere Stürmer. Und wir hoffen, dass wir sehr, sehr lang auf Wojos Dienst haben können.
Geht wie runter? Ganz gut? Oder kannst du dich mit anfreunden mit den Worten? Oder?
Ja, also mit Tim habe ich schon eine gute Beziehung. Der hat mir schon sehr viel geholfen, auch nur, wo der Assistenttrainer war. Ja. Er war eigentlich mal der eine, der mir gesagt hat, dass ich halt Geduld haben muss und auf meine Chance warten muss. Und letztendlich, wo er dann GM wurde, hat er mir die Chance gegeben. Und wie gesagt, bei den beiden habe ich ja sehr viel zu bedanken. Und es ist auf jeden Fall schön, seinen bayerischen Dialekt jetzt hier zu hören. Ja.
Hat er gerade auch gesagt, dass er noch lange bei uns bleiben soll. Ich glaube, dein Vertrag läuft bis 2027, du verlängert hattest. Ja. Wird der gerade so viel verlängert in Ingolstadt? Hast du auch schon wieder verlängert, über 27 hinaus vielleicht?
Ja, da noch nicht. Ne? Nee? Das, okay.
Ist ja schon 25.
Ja, so früh ist noch ein bisschen früh dafür. Ja, man kann ja nicht jedes Jahr verlängern. Das habe ich jetzt in den letzten paar Jahren gemacht. Dafür würde ich auch fertig gemacht in der Kabine irgendwie. Aber ja.
Wie meinst du das? Warum?
Ja, weil man verlängert dann jedes Jahr, weißt du, das ist dann
so, die Frage,
als wäre das so normal, halt so, jedes Jahr 3 Jahre zu verlängern. So.
Du schiebst es halt jedes Jahr immer wieder weiter hinaus. Ja. Ne? Ja. Nee, okay, ist ja klar, dass da noch ein bisschen Zeit auch ins Land geht, bis dann da vielleicht auch wieder gesprochen wird. Aber ich dachte, ich frage mal nach, weil das gerade so en vogue ist, dass Verträge bei dem ERCI verlängert werden.
Was mich noch interessieren würde, in diesem Jahr seid ihr ins Finale eingezogen, habt ihr verloren. Allerdings bist du auch ins Finale eingezogen bei deiner ersten Weltmeisterschaft. Ja. Was ist da noch da an Erinnerungen und vielleicht auch an Gefühlen? Das ist die erste Weltmeisterschaft gewesen. Sascha hat vorher einen schönen Ausdruck, glaube ich, gebracht, wie im Rausch. Also die WM für dich war ja, das in der vierten Reihe bist du gestartet, dann hast du unheimlich wichtige Tore geschossen. Ich erinnere mich an eines, wo es dich um die eigene Achse dreht hat, wo du aufgestanden bist und das Ding unter die Latte knackt hast. Wir sind da gewesen, haben gejubelt. Dachte, was macht der Mann? Wie war das für dich? Was ist da noch vorhanden?
Ja, also waren sehr viele Emotionen dabei auf jeden Fall. Das erste Spiel ging, ich glaube, das war gegen Schweden. Sehr nervös, muss ich dir sagen, David. Ich habe noch nie in meinem Leben so gezittert.
Okay.
Ja, aber das war eine sehr geile Truppe dann am Ende. Es war eine sehr junge Mannschaft, was auch ein bisschen leichter gemacht hat. Aber wir hatten auch die Veteranenpräsenz von Mo Müller zum Beispiel. Der hat das alles so, der hat uns geführt und dann, letztendlich haben wir viel Spaß auf dem Eis gehabt in meiner Reihe. Wie habt ihr die immer genannt, die Reihe?
Stimmt, da gab es einen Ausdruck für, ne? Habe ich schon wieder vergessen.
Four Boys oder so, ne? War das, glaube ich.
Lass uns überlegen. Wir brauchen ein bisschen länger, bis unsere Gehirnzellen in Wallung kommen,
aber es gab einen Namen dafür, stimmt. Ja, mit Justin Schütz und Parker Tuomi, das hat einfach perfekt funktioniert. Es waren drei junge Spieler, die sich beweisen wollten, dass die in die Nationalmannschaft gehören. Und wir haben uns schon vor dem Turnier gesagt, dass wir jetzt nicht so nervös spielen wollen, dass wir einfach unser Eishockey spielen wollen und einfach ein bisschen Spaß haben wollen. Und das hat man dann am Ende gesehen, glaube ich.
Es hat ja bei diesem Turnier dieses eine große Ding gegeben als Mannschaft. Ihr seid immer in den kalten See rein. Warst du einer davon, der mit rein ist und der lang drin war? Oder hast du gesagt, skipp ich hier, ich schaue von weiter weg zu?
Es sind ja nachher ein paar nachgekommen. Ne? Ja, aber das, die Gruppe am Anfang war ja kleiner, ne? Die losgelegt hat mit der Seenummer.
Die Gruppe war sehr klein.
Ja, Sturm. Ja. Nico glaub, Sturm hat angefangen mit ein paar.
Ich glaube, das war der Nico Sturm und der Mo Seider war auf jeden Fall dabei. Mhm. Vielleicht der Mo Müller auch, ich kann mich nicht erinnern, aber ich bin nicht so gut mit der Kälte. Würde ich sagen, obwohl ich jetzt Eishockeyspieler bin, das denkt man sich auch, das ist komisch, aber ich war nicht Teil von der Gruppe, weil es ein bisschen zu kalt war.
Du hast mit Abstand zugeschaut, was die machen, ja, ob die alles richtig machen. Ja. Bademeister.
Ja. Ich habe den ja auch mal angetestet, muss ich ehrlicherweise sagen, und er war arschkalt.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Das war schon ein Schocker. Also, ja. Oh Mann. Aber auf jeden Fall, glaube ich, Momente für die Ewigkeit. Die wirst du wahrscheinlich auch noch in 20, 30 Jahren erst so richtig wertschätzen können, weil man ja vielleicht immer so ein bisschen das Problem hat, dass es sofort wieder in eine neue Saison reingeht, dass man das gar nicht so aufarbeiten kann, oder? Oder kriegst du sowas hin? Auch Vizemeisterschaft und eben dann auch das Thema Silbermedaille, dass man das irgendwie so ein bisschen im Sommer, wo es ruhiger ist, überhaupt aufnehmen kann?
Ja, nicht wirklich, weil da hat man zwei Wochen, dann fängt man wieder an zu trainieren und dann vergisst man das so auf einmal, obwohl das immer wieder kommt irgendwann. Das ist auf jeden Fall eine Zeit, die ich nie vergessen werde.
Aber was du nicht vergessen darfst, auf keinen Fall aktuell, ist die Art und Weise, wie ihr Eishockey spielt im Zeitraum 24-25. Vielleicht können wir mal Rick auch so ein bisschen auf das...
Ja, du wolltest was sagen? Ja, eins mal, bevor wir auf dieses Jahr gehen. Ja. Mich würde schon noch interessieren, ihr wart im Finale und dann letztes Jahr geht es runter auf den 9. Platz. Jetzt seid ihr wieder ganz oben, kannst gleich was Schönes erzählen, warum ihr oben seid. Aber zurückblickend, warum war es letztes Jahr nur der 9. Platz?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das... lag daran, dass wir alles genau gleich machen wollten wie im Jahr davor. Das, und ich glaube, das hat uns sehr geschadet am Anfang. Das haben wir erst nach 20 oder 25 Spielen gecheckt und da war schon leider zu spät.
Weil ihr vielleicht auch nicht das Qualität an Spielermaterial hattet letztes Jahr?
Wir hatten schon sehr gute Spieler auf jeden Fall letztes Jahr. Aber wie man so, wenn man sich auf jeden Fall anschaut, wir hatten, wo wir Vizemeister geworden sind, so ein Ty Ronning bei uns im Team. Mhm. Da hat jeder Spieler einfach seine Top-Saison gehabt und letztes Jahr war das leider nicht der Fall. Aber dieses Jahr haben wir das wieder umgedreht zum Glück.
Mhm. Lass uns vielleicht auch da nochmal kurz die Stimme von Tim Regan hören, weil dann können wir, glaube ich, auch direkt reindriften ins Jahr 24, 25 in die Saison, weil das ist die Mannschaft, die jetzt steht und irgendeiner muss es ja am Ende mit dem Coach zusammenbauen.
Wir wollen ein paar Sachen ändern. Wir wollen vielleicht verjüngen. Wir wollen noch schneller arbeiten oder noch schneller spielen. Und das ist uns gelungen. Eine Seite, drei Ausländer in der Verteidigung und unsere Stürmer noch schneller machen. Und mit diesen, glaube ich, Verpflichtungen haben wir das geschafft, diesen Änderungen zu vornehmen.
Ist das dann auch das Rezept, um eine Meistermannschaft zusammenzustellen oder gehört da noch mehr dazu?
Oh, ich glaube, da gehört noch viel mehr. Ich meine, die Saison ist lang. Wir denken natürlich in diesen prozessorientierten Gedenkweise, dass wir Tag für Tag besser wollen, Spiel zu Spiel steigern. Und dann, ich glaube, dass das... das kümmert sich um selbst, dass das Prozess dann erfolgreich wird, wenn wir Schritt für Schritt kleine Schritte machen und immer diesen Ziel besser zu machen jeden Tag.
Wie schaffen Sie es, Topspieler hier nach Ingolstadt zu holen? Als Top-Adresse zu verkaufen und sie dann auch hier zu behalten, wie sie es jetzt auch mit Breton und Co. getan haben?
Ja, ich glaube, ganz einfach ist, wenn wir die, ich glaube, nicht nur die Struktur, was wir geschafft haben in den letzten 3 Jahren, was die Trainerstab, medizinischer Stab, Betreuerstab, wir sind sehr gut aufgestellt und das kreiert eine sehr professionelle, glaube ich, ja, Gefühl, Atmosphäre, das Spiel ist fühlen wohl und wir machen alles, dass die erfolgreichen Eishockey abrufen können.
Und erfolgreich ist es auf jeden Fall aktuell in der Penny DL ganz oben. Bevor wir auch von Rick vielleicht nochmal so ein bisschen seine Einschätzung bekommen, was die Spielweise ausmacht. Grundlegend kam da ja gerade zu Beginn auch raus und das war ja klar. Und das ist auch so ein bisschen die Identität, glaube ich, vom Tim selber. Geschwindigkeit, ja. Speed, passt für dich doch perfekt, oder? Kann ja nicht schnell genug sein, oder?
Ja, genau meine Spielweise. Also ja, wir wollen schnell spielen, wollen den Gegner keine Zeit geben und ja, wie wir das Spiel diktieren. Und ja, ich glaube, deswegen stehen wir auch da ganz oben.
Ich glaube auch, das Entscheidende ist dieses Jahr auch die Neuzugänge, die gekommen sind. Es geht in der Verteidigung los. Ich glaube, Breton ist ein Wahnsinnsverteidiger, den sie geholt haben. 4. bester Scorer momentan. Insgesamt nicht von den Verteidigern, sondern von allen Scorern, von allen Spielern in der deutschen Eishockey-Liga. Und wir haben mal eine Analyseszene mitgebracht. Maike, du schaust mich so an, du darfst sie gerne abspielen. Das ist so ein bisschen stellvertretend für mich, für die Qualität der Verteidiger, das man dieses Jahr sieht. Ist es bei euch ein Credo in der Mannschaft? Wir sehen es jetzt gleich, ihr kommt schnell nach vorne, 1, 2, 3, neutrale Zone zu, aber jetzt die Join the Rush, die kommen mit rein. Also dieses Gefühl für mich, egal wer es ist, es muss eben nicht Breton sein, hier ist es Hüttl, wir haben ein Ellis-Tor, was ich zeigen könnte. Verteidiger sollen immer aufschließen, euch 3 Stürmer unterstützen. Ist das einer von euren Sachen, was ihr umsetzen wollt?
Ja, wir wollen auf jeden Fall so 5-Mann-Eishockey, also 5-Mann-Offensive spielen. Das ist egal letztendlich, ob man Stürmer oder Verteidiger ist in der offensiven Zone. Solange es dann einer auf der blauen Linie oder als F3 halt hinten steht. Ja, wir wollen auf jeden Fall nicht vergessen, dass man auch Defense spielen muss, aber wie man schon sieht, der Breton mit, ich glaube, 16 Toren.
Ja, 16 Tore.
Leon mit 7, ist ja schon viele Tore von Verteidigern und ja.
Die meisten logischerweise von Verteidigern in der Liga.
Sind das die meisten?
Ja, ich glaube, es sind ich glaub 31, glaube ich, insgesamt von Verteidigern bei euch, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Mhm. Schon sehr viel, wenn man nachdenkt. Ja. Das ist ja, das hilft auf jeden Fall dem Team. Wenn dann das macht auf jeden Fall meinen Job dann auch leichter. ja, das bringt es auf jeden Fall dann weiter vor.
Ja. Ich glaube, du willst gerade noch einen Schritt weitergehen. Mir stellt sich gerade nur die Anschlussfrage, weil Wayne Simpson hat das, glaube ich, mal gesagt, dass das du gerade angesprochen hast, auf die Offensive, alle 5, gilt aber natürlich auch in die andere Richtung, meinte er. Also wir kriegen das hin als Mannschaft, in dem Fall die 5, die dann aktiv sind, dass wir das in beide Richtungen genau perfekt gewichten können.
Ja, ja, wie, also jeder läuft nach vorne, jeder läuft nach hinten. Das ist das ist so unser Ziel, unsere Philosophie. Wir wollen zu 5 aus unserer Zone rauskommen, zu 5 durch die Neuzahler durchkommen und auch zu 5 das Tor machen. Das ist, ja, wir wollen das einfach connected sein auf dem Eis und ich würde sagen, dass viele von unseren Toren so ein Team-Tor sind. Das sind nicht viele individuell.
Ja, ja, brauchen wir auch die richtigen Charaktere im Team, um das auch zu gewährleisten. Michael, du hast noch eine Frage aus dem Chat.
Wir haben eine passende Frage quasi auch zu euch und eurem Team. Es hat manchmal das Gefühl, oder es sieht so aus, Riggy Pro fragt, dass ihr quasi ein blindes Verständnis miteinander habt. Ist das so, woher kommt das? Weil es waren ja schon ein paar Neuzugänge jetzt im Sommer mit dabei.
Ja, das ich verstehe das selber nicht, muss ich ehrlich sagen, weil mit manchen Spielern ist es halt so, dass man genau weiß, wo die sind. Man weiß ganz genau, was die machen, ganz genau, in welchem Moment die passen werden. Und ja, das macht dann auf jeden Fall viel leichter zu spielen, weil man da nicht nachdenken muss. Und ja, ich sag, ich bin immer der Meinung, dass wenn man auf dem Eis denkt, verliert man. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr großer Teil von unserem Erfolg.
Dieses zweite, dieses blinde Verständnis, diese Geschwindigkeit, die ja auch für dich persönlich steht und die für euch als Mannschaft steht, ist in unserer zweiten Analyseszene da. Wir schauen uns das mal an. Für mich ist entscheidend, dass ihr die neutrale Zone extrem schnell überbrückt. Das wollt ihr immer, dieser Pass von hinten raus mit sehr spielstarken Verteidigern. Und du gehst jetzt durch die Mitte durch. Das ist ein No-Look-Pass. Du weißt genau, der Pass kommt und du gehst durch.
Ja, also mir war schon so ganz sicher, sobald der Breton die Scheibe bekommt, dass die Scheibe zu Schmelzi geht und dass der Schmelzi mich sofort sieht. Es war ein unglaublicher Pass. Und das habe ich mir sofort auf jeden Fall auf der Bank bei Schmelzi bedankt.
Du spielst mit Schmelzi und mit Schien jetzt in letzter Zeit. Ist das was, das wo gut funktioniert? Ihr seid schon unterschiedliche Spieler eigentlich.
Ja, aber wir haben dann, dadurch haben wir dann alles, was wir brauchen in der Reihe. Wir haben Speed, wir haben Skill und wir haben so die Toughness. Der Schmelzi ist einer der besten Spieler vom Tor in der Liga. Der Schien ist einer mit dem meisten Skill und ich würde mal sagen, dass ich so einer der schnellsten Spieler in der Liga bin. Und dadurch haben wir so in jedem Bereich also alles. Ja.
Diese Geschwindigkeit, auch was dich betrifft, nochmal ganz kurz zurückzukommen zu den Anfängen. Wie viel hatte das mit den Qualitäten auf dem Eis zu tun, die du vielleicht auch in der Sportart vorher gelernt hast? Also Eiskunstlauf, erstmal ja wahrscheinlich, klar, Kufen auf dem Eis, erstmal alles klar, ähnlich, aber man geht ja anders ran. Also man lernt ja das Laufen ein Stück weit anders vermutlich als in der Laufschule. Weiß ich nicht, war selten dabei, aber war das ein Vorteil für das, was du heute kannst?
Ich würde sagen, dass es eigentlich also ein sehr großer Teil davon ist, wie soll ich gut Schlitz laufen kann. Ich habe sehr viel auch mit meiner Schwester und mit meinem Dad in jedem Sommer, wo ich klein war, trainiert. Mein Dad sagt auch immer, dass ich deswegen mit Eiskunstlauf angefangen habe, dass ich das Schlittschuhlaufen lernen konnte. Aber ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist.
Aber steckt eben viel Skill offensichtlich drin, ja.
Der Felle hat doch auch mit Eiskunstlauf angefangen, Sven Felski.
Ricky jetzt?
Ja.
Sind wir mehrere.
Ja. Das stimmt. Goldi, du hast noch eine weitere Szene vorbereitet.
Ja, eine, die muss mir jetzt erklären.
Eine habe ich noch.
Vor allem, ich finde diese Szene rotzfrech. Ich habe einen Bulli, bevor du es losspielst, ich hab einen Bulli-Play mitgenommen. Ich gebe dir Tipps und ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Es war in den letzten 4 Spielen, war diese Szene. Ja. Und ich finde sie rotzfrech, weil, dass die wirklich klappt, habe ich, glaube ich, das letzte Mal gesehen, entweder bei den Kleinschülern oder vor 20 Jahren Profi-Eishockey. Was könnte es sein?
In den letzten 4 Spielen ist es ein Face-of-Play von meiner Reihe.
Ja, du bist beim Bulli?
War das ein Play zum Sheen?
Richtig.
Ja, das war beim letzten Spiel, oder?
Gegen Iserlohn, in Iserlohn.
Oder war das in Iserlohn?
Das war in Iserlohn. Der Wechsel über die Bank.
Change Play. Ja.
Also macht man das heutzutage tatsächlich ernst noch und es funktioniert auch noch.
Das funktioniert sehr selten, aber wenn es funktioniert, dann...
Aber ich habe es 20 Jahre nicht mehr funktionieren sehen. Ich weiß gar nicht, dass Mannschaften das überhaupt noch versuchen.
Der große Bluff.
Wir schauen jetzt mal drauf. Wir lassen es einmal durchlaufen, weil man sieht es beim ersten Mal nicht. Und wir halten es beim zweiten Mal an. Also Ingolstadt ist weiß, gewinnt das Bulli. Jetzt geht unten einer wechseln, das kann man so mal sagen. Hat man gesehen. Und wo kommt jetzt eigentlich der da oben an der gegnerischen blauen Linie her? Wir gehen noch mal ganz zurück zum Anfang, bitte.
Ja.
Der Stacho ist beim Bulli. Gewinnt das Bulli, das ist schon mal entscheidend.
Natürlich, ja.
Und wir halten es mal, weil da ist noch was einbaut. Stopp, ein bisschen zurück. Guck mal, da geht jetzt einer von der Wechselbank raus und ein anderer Spieler, das habe ich noch nicht gesehen, faked, dass er vorne reinspringt, dass der Verteidiger, der gegnerische, der Iserlohner, meint, ach komm, der wechselt da vorne. Aber wo kommt der in Wirklichkeit her?
Von der anderen Seite. Probiert den hinter zu laufen.
Der Tor ist, glaube ich, der Spieler, der hier unten...
Man nutzt die ganze Wechselbank aus und der Spieler, der jetzt aufs Eis läuft, ist ganz links an der Wechselbank. Deswegen sieht ihn keiner. Interessanterweise auch nicht die Verteidiger von Iserlohn. Und jetzt lass weiterlaufen. Wo ist er zu dem Zeitpunkt? Vorne zwischen den Verteidigern hier und nimmt die Scheibe an. Das ist zum Beispiel eins von diesen vielen Plays, die ihr habt, das auch tatsächlich funktioniert. Warst du überrascht, wie das wirklich funktioniert hat?
Ich war schon überrascht, dass er so frei war, muss ich ehrlich sagen. Das Play haben wir schon mehrmals probiert. Es hat, glaube ich, seitdem ich in Ingolstadt bin, vielleicht das zweite Mal geklappt.
Okay.
Das letzte Mal hat es mit Frederik Storm vor 2 oder 3 Jahren geklappt. Aber ja, wenn man es immer wieder probiert, dann klappt es ja.
Weil Rick hat es ja gesagt, man könnte sagen auf Englisch, the oldest trick in the book, ne, eigentlich.
Ja, ja, okay. Aber funktioniert letztendlich.
Gut ausgeführt, auch manchmal immer noch wertvoll.
Muss einmal nur funktionieren.
War auch ein entscheidender Treffer.
Ja, ja.
Und weil wir über dich schon sehr viel gesprochen haben, müssen wir natürlich einen auch noch mit aufnehmen heute in unsere Show rund um den ERC Ingolstadt. Und das ist natürlich Daniel Pieter, der seinen 800. Punkt gemacht hat. Wir haben gerade zu Beginn der Eishockey-Show die Bilder gesehen, wie er mit seiner Tochter da gefeiert hat auf dem Eis. Er ist ja jemand, der gar keinen Bock hat, sagt er selber immer, ich will da gar nicht so im Fokus stehen. Jetzt fragen die mich schon wieder, dass ich jetzt Zweiter bin und nur noch Patrick Reimer vor mir ist im Ranking und dann muss er nochmal eine Frage beantworten. Wie nimmst du ihn so wahr und wie nimmt ihn die Mannschaft auch wahr? Ist ein unglaublich erfahrener Spieler, aber ja kein Lautsprecher. Wie ist er denn so in der Kabine, wenn er nicht das Mikro vielleicht vor der Nase hat von uns?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorbild, würde ich mal sagen, für viele Eishockey-Spieler. Der hat sehr viel Ahnung, wie man Spiele gewinnt und wie man Tore schießt. Und sieht man 800 Punkte. Ich glaube, dann man versteht nicht wirklich, wie viel das eigentlich ist, bevor man das selber eigentlich macht. Oder man selber Eishockey spielt. Und das ist auf jeden Fall sehr hart zu tun. Und ist in der Kabine auf jeden Fall ein sehr guter Mensch. Das den brauchen wir auf jeden Fall. Ohne ihn hätten wir es im Volk jetzt vor 2 Jahren oder dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Ist einer von unseren Leadern und will von jedem das Beste haben. Was vielleicht manche als Angriff sehen könnten, aber er will gewinnen, er will jeden von uns besser machen und ja.
Und er hat, glaube ich, auch noch ein Ziel, so wie vermutlich du auch. Und da hören wir nochmal rein. Das kam am Freitag dann, wo er dann doch reden musste, ja, auch nochmal ganz gut raus, glaube ich, nach diesem Rekord und jetzt der Platz 2 im All-Time-Scoring.
Dass ich vielleicht auch mal was in der Hand halten kann nach vielen Jahren. Und wenn das andere dazukommt, dann ist es schön, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt haben.
Ja, nochmal was in der Hand halten kann. Ne? Das kann ja auch dann nur eins bedeuten, logischerweise. Da braucht man nicht groß zwischen den Zeilen lesen. Das ist die Meisterschaft, weil ja die Frage, der Stachel doch noch ein bisschen tiefer sitzt von dieser Vizemeisterschaft damals, wo ja auch ein Dani Pieter im Alter vielleicht dachte, okay, ob ich nochmal eine Chance bekomme, weiß ich nicht. Bei dir ist noch was anderes, noch ein junger Bursche. Aber dass man das auch so in der Gemeinschaft versucht, in diesem Jahr lösen zu können. Wie hoch ist die Chance, dass ihr das am Ende wuppen könnt, einfach so mit der Art und Weise, wie ihr als Mannschaft auch momentan funktioniert und auch von der Chemie zusammenpasst?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Ziel von jedem Sportler, einfach die Meisterschaft zu gewinnen und ganz oben zu stehen. Wir schauen aber, haben wir am Anfang der Saison gesagt, dass wir jetzt vom Spiel zu Spiel schauen. Egal wie es läuft, egal wie wir jetzt Letzter in der Tabelle sind oder Erster, man kann nicht wirklich darüber nachdenken, weil wenn man dann letztendlich zu viel darüber denkt, dann fühlt man sich wohl, dann hört man auf gut zu spielen und man vergisst, was der Weg zum Erfolg ist. Also wie gesagt, ja, wir wollen das auf jeden Fall, wir wollen das für Daniel auf jeden Fall machen. Man hat schon gesehen vor 2 Jahren, wie viel es ihm bedeutet hat, im Finale zu stehen. Wäre natürlich sehr gut, sehr geil, wenn wir das wieder machen könnten.
Ja, ich kann mich da auch noch selber gut dran erinnern. Ich glaube, ich habe das Interview machen müssen, sage ich mal, mit Dani Pieter nach dieser Vizemeisterschaft. Und dann kommst du übrigens, gebe ich ehrlich zu, auch manchmal ein bisschen blöd vor, so als Reporter, weil du so das Gefühl hast, okay, der will jetzt eigentlich lieber alleine sein, der hat jetzt eigentlich mit seinen Gefühlen so viel zu tun, der musste jetzt nicht noch nach außen kehren und du fragst ihn aber, weil es natürlich auch alle interessiert, okay, er hat es nicht geschafft, er war so nah dran mit so einer tollen Saison und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, war das so ein Moment, wo ich dachte, okay, jeder, der es am Ende schafft, hat es verdient, weil die Mannschaft hat es dann auch irgendwo was richtig gemacht, aber das war schon so ein Moment, wo ich dachte, wow, da merkt man, was es nach, weiß ich nicht, knapp 20 Jahren dann am Ende dem Sportler als solches bedeutet. Das war schon interessant zu sehen, ja.
Ja, und das ist auch das Gefühl, wenn man so das zuschaut, wie die andere Mannschaft im Pokal hochhebt, ist auf jeden Fall kein gutes Gefühl. Und das vergisst man genauso nicht, wie man das gewinnt. Wir spielen die Leute, die schon damals da waren, haben das Gefühl jetzt im Herzen und wollen auf jeden Fall jetzt auf der anderen Seite stehen.
Ist das auch was, was man in der Nationalmannschaft mitnimmt, das immer mehr wollen? Also du wirst wahrscheinlich wieder im Kader stehen, wird das sicherlich dein Ziel sein bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr.
Bundestrainer hatte ich gerade nominiert, hast du gemerkt.
Ich hab's versucht, vernünftig einzuordnen.
Geht morgen raus, Nominierung. Ein Goldmann nominiert.
Sorry, ich meine, du warst ja schon mal einmal im Finale. Ja? Ist das was, was man mitträgt, auch wenn man als deutsches Team die Silbermedaille holt, was ein Wahnsinnserfolg war, aber ist das was, was einen auch zusammenschweißt, dass man weiß, man kann so weit kommen und man will das ganz Große eigentlich?
Ja, also ich würde schon sagen, das ist auch so, auch genau da, vielleicht sogar noch mehr. So, wie oft hat Deutschland Gold gewonnen bei der WM?
Gar nicht.
Und das war, wir hatten die Chance, jetzt Geschichte zu schreiben, leider. Es ist nicht passiert und auch sofort nach dem Spiel hat jeder das Gefühl gehabt, boah, nur Silber, obwohl eine Silbermedaille auch sehr großer Erfolg ist. Jeder von uns wollte gewinnen und jeder von in der Zukunft werden wir auf jeden Fall auch gewinnen wollen. Das wird sich auf jeden Fall nicht ändern.
Ja, wir klären das anders auf und sagen, ich gebe dir in dem Fall nicht recht. Ich glaube, ihr habt Geschichte geschrieben, also 18 damals bei Olympia, aber eben auch bei der Weltmeisterschaft damals mit der Silbermedaille ebenfalls. Das war schon sehr, sehr besonders und bisher kann man ja dann durchaus sagen, auch wenn es da ganz früher schon mal was gab, aber es zählt ja dann ins moderne Eishockey nicht mit rein. Einmalig, keine Frage.
Und der größte Erfolg
des deutschen Eishockeys. Deshalb. Absolut. Bisher. Ja. Wahnsinn. Du warst dabei. Ich habe hier noch am Zettel, die Frage interessiert mich zu guter Letzt noch sehr privat, weil ich auch großer Fan dieses Sports bin. Ich weiß, du hast mal irgendwann angefangen, Golf zu spielen. Verfolgst du das noch und welches Handicap hast du? Jetzt kommen die wichtigen Fragen.
Eine Stunde ist aber jetzt switcht auf dem Golfkanal, Digi.
Das ist doch nur privat, das kann man doch ausschneiden.
Unser Live-Sendung. Oh, jetzt kommst du mit dem Thema, aber ja, das... Ich bin nicht irgendwie gut da drin. Das macht mir Spaß, auf jeden Fall mit den Jungs ab und zu mal golfen zu gehen. Einmal habe ich unser Golfturnier gewonnen in Ingolstadt.
Wow. Das muss ja immer besonders toll sein, da gibt es ja viele gute Geschichten.
Ja, ich habe bisher auch noch keine Einladung bekommen, aber ich würde mich hier anbieten.
Ja, da habe ich nicht viel gemacht, da hat mich der Michael Gartag einfach gecarried. Aber, okay. Ja.
Aber habt ihr so ein Scramble gespielt, oder was?
Ja, wir haben zu viert ein Scramble gespielt. Machen wir jedes Jahr mit Sponsoren. Es macht schon Spaß. Es sind meistens einer oder zwei Spieler in der Gruppe. Lernt man sich ein bisschen besser
kennen. Caddy ist nächstes Jahr da.
Ja, ja.
Tasche tragen ist gut genug. Ein bisschen sagen, aber die Schläger rausholen, putzen. Wer braucht das?
Ich wollte auch wissen, ob ich hier einen Herausforderer habe oder doch nur ein Opfer, aber das müssen wir noch klären nach der Sendung. Sehr gut. Dann fassen wir zusammen und sagen vielen lieben Dank für deine Zeit hier bei uns im Studio. Wünschen dir ganz viel Spaß und natürlich auch Erfolg. Wünschen wir bei jedem, der hier war übrigens, das ganz nebenbei. Wir sind ja sehr neutral unterwegs. Aber dass das natürlich so funktioniert, wie ihr euch das und vor allem du dir das vorstellst mit der Saison und mit dem, was auch noch kommt, zum Beispiel auch die Nationalmannschaft. Ich hatte dich ja schon nominiert, von daher sagen wir alles Gute.
Jetzt kann nichts anderes passieren.
Ne? Genau. Und dementsprechend darfst du die heiligen Hallen der Eishockey-Show jetzt, wenn du möchtest, verlassen.
Kannst du auch wieder ausatmen jetzt?
Genau.
Ich muss ihn immer weiter anspannen.
Bojo, vielen Dank.
Danke,
Spaß gemacht.
Fall. Danke auf jeden Fall, dass ihr
bringen konnte. Danke dir, mach's gut.
Danke. Ciao. Danke, ciao, ciao.
Ja, einfach raus hier aus unserem Studio und Rick hat schon die Position auf der Couch wieder eingenommen. Fühlt sich da drüben nicht so wohl, oder?
Doch, kann ich rübergehen, aber ich dachte, es ist vom Bild nicht so schön.
Ach so, das weiß ich
nicht. Ich bin ja auch gerne ein bisschen näher bei dir und bei euch, aber...
Ja, okay. Haben wir doch einiges erfahren und...
Ich finde, davon ist es bequemer und größer.
Ja, das ist richtig. Rund um den ERC Ingolstadt, aktuell Tabellenführer.
Es war sehr schönes und auch ein sehr kurzweiliges 30-Minuten-Interview über 60 Minuten.
Das ist richtig.
Ich mag es, wenn wir uns so an die Absprache halten.
Ja, ja. Ja. Das wurde in Euro geführt, weißt du?
Ich habe vor mir auf die Uhr geschaut, dachte ich mir, normal gehe ich schon ins Bett jetzt.
Dann lass uns doch kurz weitermachen mit dem, was noch kommt. Wir hatten ja gefragt, wer wird 14. Aber das kommt jetzt noch nicht. Ich würde noch kurz einmal...
Kann man sagen, wie es dazwischen drin steht? Oh, kannst du das sehen?
Ich kann es sehen, aber ich will es natürlich auch nicht verraten.
Ist es, okay. Ist es klar oder ist es sehr eng?
Es sah zuletzt sehr...
Noch nicht einblenden.
Ich sag mal sehr klar aus.
Okay.
Okay. Ihr könnt ja noch mitmachen.
Guck mal, genau, da ist der
QR-Code.
Oder QR-Code, weil es Englisch einfach schwierig ist für dich.
Aber dann ja nicht Code, sondern Code. Also vorne Englisch, hinten nicht, ist dann auch nicht richtig.
Ja. Jetzt lass die Zeit wieder aufholen, die du verplempert hast.
Sehr gut, du hast viele Fragen gestellt. lass uns noch, Rick, bevor wir uns um den Abstiegskampf kümmern, um Luxusprobleme kümmern, wenn ich so möchte.
Über dein Golfspiel.
Ja, wir reden über Top-6-Mannschaften. Ein Team, was momentan mit einer schwierigen Schwächephase unterwegs ist, sind die Adler Mannheim. 6 Niederlagen in Folge, gerade eine sehr atypische Phase, möchte ich meinen, nachdem sie ja gerade so im Dezember extrem guten Flow hatten mit sehr wenig Gegentoren, haben sie jetzt eigentlich genau die gegenteilige Phase machen sie durch, indem sie nicht nur 6-mal verloren haben, sondern glaube ich damit auch, 30 oder 31 Gegentore kassiert haben in dieser Phase. Wenig erzielt. Was ist gerade so das Problem bei den Adlern, dass sie vielleicht jetzt auch von oben durchaus ein bisschen wieder weggerückt sind, obwohl sie ja nah dran waren auch kurz?
Ja, dieses Problem ist schon mannigfaltig. Also wenn man mal reinschaut, jetzt müssen wir erstmal die Stärkephase ansprechen und sie sind immer noch auf dem 6. Platz. Das muss man erstmal sagen, es ist schon ein Luxusproblem, noch, auch wenn 6 Niederlagen in Folge da sind. Man muss sich das Warum gleich mal anschauen. Mhm. Aber diese Zeit zwischen, ich habe mir das aufgeschrieben, zwischen 24.11. und 26.12., da hat es 11 Spiele gegeben und diesen 11 Spielen 9 Siege. Und diese Siege bei den Mannheimern, weil allsamt in diesem Zeitraum mit 0 oder einem Gegentor. Nur die 2 Niederlagen waren relativ deutlich. Aber die Siege, das war eigentlich wirklich sehr, sehr gutes Eishockey. Und man dachte so, ach, das, was Dallas Eakins da mitbringt, das ist eigentlich die Spielidee. Und die Mannschaft hat sie jetzt eigentlich umgesetzt. Und dann muss man sagen, danach aber ist diese Mannschaft und auch diese Spielidee, die ist jetzt schon ein bisschen flöten gegangen, gell? Also in diesen 6 Niederlagen, 9-30 Tore. Ja. Das heißt, vor allem auf dem Gegentorsektor sind es pro Spiel 5. Und wenn man dann danach natürlich auch die Interviews hört, zum Teil von Dallas Eakins, ist es für mich nicht so wirklich grifffest. Das ist keine sportliche Analyse in dem Sinne, sondern da geht es viel darum, dass die Mannschaft irgendwie jeden stolz machen möchte und viel mit sich rumträgt und er würde gern die Gehirne löschen von der Mannschaft. Das ist, ich verstehe, was er sagen möchte. Ja, er möchte sagen, dass die Mannschaft vielleicht an manchen Stellen zurückfällt, sich das vorstellt, dass sie wieder verlieren, wieder die Gegentreffer bekommen. Aber jetzt fehlt mir da so ein bisschen die sportliche Analyse, muss ich sagen. Und das geht natürlich nicht, weil der Trainer gleichzeitig der Sportdirektor ist. Das ist was wir letztes Jahr bei Augsburg kritisiert haben. Und aus sportlicher Analyse muss ich sagen, insbesondere auch beim Spiel gegen Berlin. Berlin war nicht nur effizienter, die waren deutlich schneller.
Bei dem 3-9. Mhm.
Waren deutlich schneller. Es waren sehr viele individuelle Fehler bei Mannheim. Die waren tickend für mich zu langsam. Die Zuordnung war nicht immer perfekt. Und dann ist es natürlich auch so wie jetzt am Sonntag gegen Nürnberg. Der Gegner macht die Tore zu einem Zeitpunkt. Es passieren wirklich krasse individuelle Fehler. Und die Mannschaft fällt gefühlt so ein bisschen auseinander. Und es ist kein Leader da momentan, der die Mannschaft rauszieht. Ja, es ist kein Trainer da, der die Mannschaft rauszieht. Und ich bin der Letzte, der sagt, der Trainer muss da hinten hin und her rennen und alle verrückt machen und nur rumschreien. Aber der Fan ist oft so, der Fan sagt, der muss viel aktiver sein.
Das ist ja dann Aktionismus, es muss halt passen.
Ne? Es muss passen, genau.
Es muss richtig sein.
Ich finde, die Mannschaft auch, wenn man sich das mal anschaut, die letzten, ich habe reingeschaut gehabt, die letzten 6-7 Spiele, jede Sturmreihe war immer unterschiedlich. Also es wird andauernd durchgewechselt in den Sturm rein. Es ist wenig Konstanz da, es kommen immer Leute dazu. Warum auch nicht mal da zurückgehen und sagen, klassisch NHL, die ersten 2 sind meine Scoring-Lines. Du hättest echt eine starke Checking-Line mit Loibl, mit Künakel, mit Soramies. Wenn man die mal zusammenstellt, die würde die Top-Reihe des Gegners mit Härte rausnehmen. Wo ist die Härte in dieser Mannschaft? Also da fehlen mir momentan ein paar... Oder nicht nur ein paar, sondern eigentlich viele kleine Punkte, die die Mannschaft nicht umsetzen kann insgesamt und nicht auf die Strecke kriegt. Das Positive ist, jetzt ist erst Januar, sie sind am 6. Platz und das heißt noch lange nichts mit der Meisterschaft.
Mhm. Basti hat das, wie ich finde, im Kommentar auch mal einmal gesagt, glaube ich, so, Mannheim findet gerade Wege, Spiele zu verlieren.
Ja.
Klingt erstmal komisch, aber ist natürlich ja. So, weil sie ja jetzt auch in Nürnberg, glaube ich, ein sehr gutes erstes Drittel gespielt haben. Ne?
Ja, auch das zweite,
ja,
war die bessere Mannschaft.
Ja.
Aber sie machen da die Tore nicht und sie finden momentan Wege, die zum Zusammenbruch ihres eigenen Spiels führen. Ja, manchmal sind es dumme Strafzeiten und dann innerhalb von kürzester Zeit 2 Minuten 3 Gegentreffer und dann kommen die nicht mehr zurück.
Ja, schon interessant, ne? Weil man ja genau dachte in diesem Zeitraum, jetzt ist es im Sport immer ein Auf und Ab, aber das Ab darf dann nicht so groß sein und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, das was du beschrieben hast, sie haben so ein bisschen ihre Identität, die sie sich vielleicht im Dezember schon angesammelt ja. haben, vor allem über eine starke Defensive zu kommen. Mhm. Auch da war der offensive Output ja nicht irgendwann überragend, sondern er war solide, aber mhm. sie haben es über die defensive Konstanz gelöst, dass da die Identität eigentlich schon da war. Und dann habe ich immer so gesagt, okay, wenn die jetzt noch mit der Qualität, die sie eigentlich haben, von den Spielern her, offensiv, das irgendwann auch nochmal drauf satteln und Dallas Eakins vielleicht mal sagt, so, jetzt lasse ich euch mal los. Wir haben das Gerüst hinten aufgebaut und haben die Struktur für die defensive Klasse, die du haben musst, wenn du Titel gewinnen willst. Und jetzt kommt noch ein bisschen diese offensive Power mit den Qualitäten der Spieler hinzu. Dann dachte ich, wow,
ja.
Das könnte sein.
Könnte sein, ist es momentan nee. Nicht. Es wird für jede Mannschaft im Jahr irgendwann eine Schwächephase geben. Natürlich kann man im Nachhinein sagen, das ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, wenn sich die Mannschaft selber da wieder rauszieht.
Richtig, hatte Berlin auch, aber es ist die einzige Mannschaft unter den Top 6, die so eine Niederlagenserie bisher zu verzeichnen hat. Also 6 Niederlagen in Folge hat keine andere Mannschaft in den Top 6.
Ich finde es ja auch für die deshalb Mannschaft, wie stark die Mannschaft ist, wie gut die Qualität der Mannschaft ist, eigentlich zu krass. Vor allem auch, wenn man hinschaut in diesen 6 Spielen, 9:30 Tore, also auch da das Verhältnis, sowohl offensiv wie defensiv, eigentlich zu krass für das, was die Mannschaft kann. Mhm.
Wir sind gespannt, was da kommt. Mannheim am Mittwoch werden wir jetzt am Montag live unterwegs sind in der Eishockey-Show, dann gegen die Düsseldorfer EG. Und das ist ja auch ein Spiel, was uns interessiert. Vor allem dann, wenn es darum geht, wer wird eigentlich 14. Das ist momentan die Düsseldorfer EG, 19:15 live bei uns. Und am Donnerstag, das können wir auch schon sagen, ja dann das Spiel der Augsburger Panther gegen den ERC Red Bull München. Auch ein Satz vielleicht noch ganz kurz zum ERC Red Bull München. Die auch, wenn man so will, mit Luxusproblemen unterwegs sind. Wir reden immer über Mannschaften, die in den Top 6 vertreten sind, die aber zuletzt gegen Schwenning 0-6 fressen musste. Und interessant, die Aussagen nach dem Spiel von Andi Eder.
Wie gesagt, wir spielen nicht das Spiel von der Mannschaft. Ich möchte niemanden absprechen, dass er nicht will, aber wir wollen in die falsche Richtung. Und wir sind einfach zu unkonstant. Wir treten nicht als Mannschaft auf und dann gehst du hier halt heute so unter.
War die höchste Niederlage von München in der DL-Geschichte gegen Schwenningen, 0-6. Sie waren jetzt auch da bei den Fans. Wahrscheinlich auch kein leichter Weg, dann sich zu denen zu begeben, die hier mitgefahren sind und eigentlich nach dem Spiel am Freitag was ganz anderes sehen wollten.
Ja, denen müssen wir eigentlich Danke sagen und ihr Geld zurückzahlen, weil das ist ein Skandal, wie wir heute aufgetaucht sind.
Ja, da spricht dann auch immer ein frustrierter Sportler, kann ich total verstehen. Es wirkt aber schon sehr frustriert, also auch in der Art und Weise, dass er sagt, so, das ist jetzt auch schon länger so, wir kommen eigentlich nicht so auf die Art und Weise, wie wir Eishockey spielen wollen, zieht sich ein bisschen schon 1,5 Jahre hin. Hinkt die Mannschaft, Rick, ohne jetzt auf das Spiel einzugehen, weil das ist auch nur ein Spiel aus einer Saison, irgendwie noch so ein bisschen dieser Ära Jackson hinterher, der Transfer hat irgendwie nicht funktioniert, man hat es mit einem neuen Trainer probiert und es kommt nie so richtig in Schwung, dass eine Mannschaft, die eigentlich immer gewohnt war, ganz oben zu stehen, ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube, Platz 1 klassisch war Anfang letzter, also nicht dieser Saison, sondern der Saison davor und das Gefühl ist weg, dass du so eine Liga dominieren kannst und das macht ja auch was mit einer Mannschaft, auch mit vielen Spielern, die schon da waren und mit dem Verein vielleicht insgesamt.
Ja, ich glaube, das muss man sich ein bisschen anschauen. Ich glaube, die Mannschaft ist schon ein bisschen im Umbruch über die Jahre hinweg gewesen. Sie ist immer noch vielleicht ein Ticken zu alt, ja, aber es sind natürlich Spieler drin in dieser Mannschaft, die diesen Anspruch haben, weil sie natürlich auch dementsprechend erfolgreich waren. Mhm. Und ich kann das verstehen, dass da natürlich ein gewisser Unmut da ist. Es ist eine neue Halle da. Ja. Man möchte die Menschen bedienen, man möchte eigentlich ein sehr erfolgreiches Eishockey wieder anschließen und es gelingt wirklich nicht konstant. Das ist eigentlich der Vorwurf, den sich München gefallen lassen muss. Aber auch da ist es so, wenn man genau hinschaut, geht es jetzt schon ein bisschen länger. Die letzten neun Spiele hat München 11 Punkte geholt. Neun Spiele, nur 11 Punkte. Das ist der 12. Platz, wenn man da Tabelle machen würde. Und auch da ist es so, 3 Powerplay-Treffer. Da gibt es viele kleine Punkte, die letztendlich auch, glaube ich, bei den Spielern einfach zu Unzufriedenheit führen. Mhm. Und schaue ich mir aber den Kader an, und das geht auch für München. Also das ist jetzt nicht die Rundumkeule Anfang Januar. Da kann noch viel genug passieren. Absolut. Das ist erst 2/3 gespielt. Ja. Ist es ein Kader, der möglicherweise in den Playoffs tough genug ist, der die Erfahrung hat, der so eine Meisterschaft holen kann? Ist das so ein Kader? Ja, wenn mich viel funktioniert, kann das ein interessanter Kader werden, wenn sich der findet. Mhm. Ist das für mich ein Kader, der momentan das modernste Eishockey spielt oder der für mich Favorit Nummer 1 ist? Nein. Aber hat er das Potenzial, wenn der klickt, ähnlich wie Mannheim, falls die irgendwie klicken, dass sie ganz weit kommen können, definitiv. Dafür sind zu viele gute Einzelspieler drin, dafür sind zu viele erfahrene Spieler drin, dafür sind insgesamt zu viele Spieler drin, die schon mal was gewonnen haben, die erfolgreich gespielt haben, und die sind dann in den Playoff gefragt.
Das werden wir sehen. Du sagst es richtig, wir sind noch im Januar, aber sie haben auch momentan einfach die Probleme. Die Scheibe will oft nicht ins Tor, Chancen sind da, Schussquote funktioniert nicht. Momentan sicherlich ein Hauptproblem beim ERC Red Bull München. Wir werden das verfolgen, natürlich auch am Donnerstag dann im Derby gegen Augsburg. Dann machen wir weiter mit unserer Frage des Tages, wenn man so will. Und wir kommen da auch zum Ende. Abstimmen jetzt nicht mehr. Jetzt reicht's. Danke, dass ihr mitgemacht habt mit folgender Frage, die wir euch gestellt haben, auch da draußen, und die wir uns jetzt auch stellen. Vielmehr ich tue das natürlich Richtung Experte. Wer landet am Ende auf Platz 14 in der Penny DL und läuft dementsprechend in dieser Saison dann auch Gefahr, möglicherweise runter zu müssen in die DEL 2?
Oh, live? Machst du live?
Stopp? Stopp ich jetzt live.
Stopp-Tanz.
Stopp. Stopp, Stepp.
Nicht jetzt, aber
langsam so, erst am Ende. Da merkt man, dass du noch junge Kinder hast, der Stopptanz.
Zack, gedrückt.
So, okay.
Steht's da schon?
Nee. Das ist jetzt nur. 4.961 Personen haben abgestimmt.
Okay, cool. Dann Rock'n'Roll. Rick, dann lass uns das mal angehen. Und ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Wir haben uns da, vielmehr du hast das getan, ne? Ich lasse ja gerne vorarbeiten und lese das dann hier ganz schmuck vor, wie so ein Nachrichtensprecher. Dafür wurde ich eingekauft, Rubriken unterteilt, um einfach mal zwischen den drei Mannschaften, die unten drin stehen, ein bisschen auflösen zu können. Ob wir es schaffen, wissen wir nicht. Gucken wir mal, was auch deine Meinung ist. Richtung Düsseldorf, Richtung Augsburg und Iserlohn, die momentan ja die beste Position dieser drei Mannschaften innehaben. Wer könnte am Ende eben auf der 14 landen?
Ja. Ich glaube, eins ist wichtig, bevor wir das mal sagen, müssen wir einschätzen.
Ja.
Man muss dieser Frage erstmal gerecht werden und das auch richtig einordnen. Dieses Jahr ist es wirklich so, dass ich glaube, dass der 14. runtergeht. Und warum ist das so? In der DL2 haben 5 Clubs letztendlich das Geld hinterlegt, dass wenn sie die Liga gewinnen, dass sie dann auch aufsteigen können. Und jetzt ist das Spannende, schaut man momentan auf die Tabelle in der DL2, sind genau diese Clubs auch auf den ersten 4 Plätzen, nämlich mit Dresden, Kassel, Krefeld und Rosenheim und auf dem 6. Platz mit Landshut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich einer aufsteigt, ist immens hoch. Ja. Das Zweite ist, wenn man drauf schaut, ist noch die Wahrscheinlichkeit da, dass ein Club von diesen drei rauskommt und nach oben angreift? Vielleicht, aber wird von oben noch einer reinzogen, zum Beispiel Frankfurt? Das glaube ich nicht mehr, weil Frankfurt, auch das muss man sagen, ist aktuell 13 Punkte von Iserlohn weg. Beim circa Drittel der Spiele noch, heißt 18 Spiele werden wir noch sehen, sind zwar 54 Punkte zu vergeben, aber da müsste ein Club wirklich schon komplett abstinken, und dass alle drei da unten gleichzeitig rauskommen, das halte ich für unmöglich. Das heißt, wir sehen wirklich hier meiner Einschätzung nach einen Dreikampf gegen den Abstieg, und es sind die Clubs, die du gesagt hast, Düsseldorf momentan unten, dann Augsburg und dann Iserlohn.
Deshalb, wie du es gesagt hast, kümmern wir uns um diese drei Vereine und gehen davon aus, dass das nach 36 Spieltagen eben in der Schlussphase sich dann auch so herauskristallisieren wird, dass es darum geht. Wir haben das ein bisschen, ich habe es gesagt, in Rubriken unterteilt, um einfach auch so ein bisschen aufzubereiten, wo sind vielleicht Stärken bei dem einen, wo hat der andere einen Nachteil oder wo gibt es vielleicht wieder einen Vorteil, in welchem Detail auch immer. Ich würde mal beginnen, Rick, mit der aktuellen Verfassung, also sprich so eine Art Formkurve, mal bezogen auf vielleicht die letzten 10 Spiele. Was ist da so dein Eindruck? Wer hat diesen Vibe vielleicht oder wer auch nicht?
Das ist sehr ähnlich bei allen drei. Also Düsseldorf und Augsburg in den letzten 10 Spielen, jeweils mit 7 Niederlagen und 3 Siege. Iserlohn minimal besser, 6 Niederlagen und 4 Siege. Aber wenn man ein bisschen genauer reinschaut und schaut sich die letzten Spiele wirklich an, muss man erkennen, bei Iserlohn ist es so, in den letzten 7 Spielen haben sie 5-mal gepunktet. Mhm. Und das ist entscheidend für mich, sie haben 2-mal gewonnen gegen Augsburg und gegen Düsseldorf. Und das ist natürlich schon was, wo du dir vielleicht diesen kleinen Vorsprung, den sie momentan haben, den kleinen Tick, dass sie eben nicht am vorletzten oder am letzten Tabellenplatz stehen, dadurch erarbeitet haben. Und deswegen ist die Formkurve, auch wenn sie bei allen drei so ganz leicht nach oben geht, also Düsseldorf in den letzten 4 Spielen immer gepunktet, Augsburg in den letzten 5 Spielen 3 Siege geholt, ist das für mich momentan so ein kleiner Punkt, der für Iserlohn spricht. Mhm.
Ja, ganz kurz von mir nur die Anmerkung, Formkurve, weil Düsseldorf zum Beispiel schlägt Ingolstadt und Berlin, ne? Ist ja natürlich mehr als nur eine Formkurve vielleicht, machen aber eigentlich trotzdem unten nichts gut, also Richtung Augsburg. Der Abstand ist der gleiche geblieben, obwohl du die 2 besten Teams der Liga mit abgeräumt hast. Also das ist ja auch nochmal ein extremer Punkt, finde ich, der aber vielleicht auch noch in so eine Art Stimmung, Verfassung mit reinspielt, zu der wir nachher auch noch kommen. Mhm. So ist der Stand der Dinge erstmal. Dann lass uns direkt auch einen Schritt weitergehen und auf den Kader als solches gucken. Also sprich, welchen Kader haben die Mannschaften nach wie vor und wo ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit für die eine oder andere Mannschaft, noch was zu machen? Wir wissen ja, es geht noch, zumindest im internationalen Bereich.
Ja, da ist tatsächlich noch Platz. Da kann man mal schauen. Also Augsburg ist voll. Die haben 11 Imports. Das heißt, es wird sich da nichts mehr tun.
Frühzeitig war das so.
Genau, man hat da reagiert, weil Damiani langfristig raus ist. Man hat natürlich auch das Problem, dass Kunik, der Topscorer seit dem 8.12. raus ist. Der soll aber in 1 bis 2 Wochen wieder kommen. Mhm. Bei der Düsseldorfer EG schaut es ein bisschen anders aus. Die haben noch eine Importstelle frei. Wie man hört, möchten wir da aber Schofield, den man verpflichtet hat, der aber das ganze Jahr eigentlich verletzt ist, möchte man warten, bis der zurückkommt. Ich weiß es nicht. Mebus ist auch noch raus. Ich weiß es nicht, ob man warten sollte zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn man eine Importlizenz hat und wenn anscheinend auch das Geld da ist und ein Spieler, der das ganze Jahr verletzt ist, sich auf den jetzt zu verlassen, ich weiß nicht, ob man dann einfach schauen sollte, was der Markt hergibt und versuchen abzuräumen. Aber das ist jetzt was anderes und bei Iserlohn ist es ähnlich. Bei Iserlohn ist es so, es sind aktuell 10 Imports. Von den Verletzten ist es so, dass Huss und Nilek raus sind. Und wie man hört, ist Iserlohn durchaus auf der Suche nach einem Stürmer momentan. Also da sind es vielleicht leichte Vorteile für Düsseldorf und Iserlohn, für das, dass noch was geht im Kader theoretisch. Mhm.
Weil du gerade Iserlohn noch angesprochen hast, wir können ja mal Franz Ritzmeier hören, der uns auch noch verrät, ob vielleicht noch jemand kommt, also was in Iserlohn vielleicht noch angedacht wird Richtung Kader.
Wir sind auf der Suche, wie so viele Mannschaften auch, um eventuell uns nochmal zu verstärken. Der Markt ist derzeit des Jahres immer klein. Alle suchen Spieler, egal ob sie für die Playoffs zu verstärken oder im sogenannten Abstiegskampf. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern in ganz Europa. Wir halten Augen und Ohren auf. Der Club hat das Signal gegeben, dass durchaus noch was möglich ist, weil es ist ja auch immer eine finanzielle Sache. Deswegen sind wir auf der Suche. Aber der Fokus muss trotzdem auf der Mannschaft liegen, die wir derzeit haben.
Das ist ja schon mal ein gutes Signal, ne? Wenn die Schatulle zumindest schon mal auf ist und man reingreifen könnte.
Ist ein gutes Signal, aber beim Kader muss man auch mal schauen, wer ist heiß. Das ist ja auch so ein Thema im Kader. Und wer ist das Gerüst eigentlich? Und wenn man mal drauf schaut bei Iserlohn momentan, Ugbekele, Ziegler und Jentsch in den letzten 10 Spielen die punktbesten Spieler bei Iserlohn mit 13, 12 und 11 Punkte. Und die Frage ist natürlich ein bisschen so, wo sind die Leader? Wo sind die Importspieler? Und wenn man da drauf schaut, dann muss man schon sagen, Cornell, Vertanen und Berg, die haben gemeinsam 8 Tore die ganze Saison erzielt. Also da ist schon noch relativ viel
Luft
da, muss man ganz ehrlich sagen. Auch Del Coll hängt ein bisschen hinterher, vielleicht mit dem, was er wirklich kann. Also ich glaube, da wird ein Stürmer definitiv gut tun. Und das ist natürlich auch was vielleicht die Möglichkeit ist, für Iserlohn noch mal einen Schritt nach vorne zu machen.
Da hat Augsburg ja eigentlich auch noch mal gut nachgelegt mit Baptiste.
Absolut.
Also der hat ja zumindest direkt von Anfang an das getan, was er soll, ein Tor schießen.
Das ist auch seine Stärke, ja. Das ist ein klassischer Torjäger, einen sehr guten Schuss in den letzten 10 Spielen, wo er da ist. Also seit 10 Spielen ist er da, 6 Treffer erzielt, 2 Assists, ist damit auch der punktbeste Spieler. Man hat in Augsburg viel geändert. Also man hat da schon viele, viele neue Spieler auf wichtigen Positionen geholt. Mit Mann im Tor, mit Sejcek in der Verteidigung, Šemić in der Verteidigung, Kunik, Luis, Bastekka. Da sind viele neue gekommen. Es könnte natürlich auch ein bisschen ein Problem sein, dass das Gerüst der Mannschaft, das so wirklich für diesen Standort steht, nicht ganz so tief ist. Man hat schon ein paar, die letztes Jahr da waren, wie Hakulinen, Trevelyan, der schon länger da ist, Oblinger, der das Ganze kennt. Aber das ist jetzt vielleicht was, wo Düsseldorf mehr gewachsen ist über die Jahre hinweg. Die auch wissen, diesen Standort vielleicht mehr zu schätzen, wenn man es mal anschaut. O'Donnell ist jemand, der jetzt schon länger da ist. El, der dafür spielt. Bei denen läuft es auch richtig gut mit Godet, der auch eine Nachverpflichtung ist. Es sind Spieler da wie Hauke Lanz, der über